From the conference center at Temple.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die allgemeine Schwesternversammlung der 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Die Sprecher kommen aus den Reihen der ersten Präsidentschaft und der Frauenorganisationen der Kirche. Die Musik bei dieser Versammlung übernimmt ein gemischter Chor der Primarvereinigung, der jungen Damen und der Frauenhilfsvereinigung aus Pfählen in Salt Lake City, Murray, Camas und Park City. Die Frauen und die Mädchen ab 8 Jahren sind überall auf der Welt zusammengekommen, um von den Führern der Kirche Rat und Anleitung zu erhalten. Schwester Linda K. Burton, die Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, leitet diese Versammlung.
Willkommen zur Allgemeinen Schwesternversammlung der 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Überall auf der Welt haben sich an vielen Orten Frauen und Mädchen ab 8 Jahren zusammengefunden. Auch möchten wir Freunde aus anderen Religionsgemeinschaften ganz herzlich unter uns begrüßen. Weil wir daran glauben, dass wir alle Töchter eines liebevollen Vaters im Himmel sind, freuen wir uns über unsere Gemeinschaft als Schwestern und danken Ihnen für Ihr Kommen. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz hat, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Ich heiße Linda K. Burton und bin Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung. Wir sind dankbar und fühlen uns geehrt, dass Präsident Monson und seine Ratgeber, Präsident Henry B. Eyring und Präsident Dieter F. Uchtdorf, heute Abend bei uns sind. Wir haben Sie wirklich sehr lieb und unterstützen Sie von ganzem Herzen. Außerdem begrüßen wir bei uns Elder Jeffrey R. Holland und Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel, sowie Bischof Gary E. Stevenson, dem präsidierenden Bischof der Kirche. Wir danken Ihnen für Ihre freundliche Unterstützung und unterstützen Sie ebenso gern. Auch unsere lieben Schwestern aus der Präsidentschaft der PV, der Jungen Damen und der FAV sowie die Mitglieder des jeweiligen Hauptausschusses haben auf dem Podium Platz genommen. Was für ein großer Segen es doch ist, gemeinsam in diesem wunderbaren Werk, ja diesem Wunder tätig zu sein. Für die Musik heute Abend sorgt ein Familienchor von Schwestern aus Pfählen in Salt Lake City und Umgebung. Die Leitung hat Aaron Pike Tall. Die Orgel spielt Linda Margots. Der Chor und alle Anwesenden eröffnen diese Versammlung jetzt mit dem Lied »O fest wie ein Felsen« Nummer 56 im Gesangbuch. Wir singen alle 4 Strophen. Das Anfangsgebet spricht dann Schwester Beverly Tingey. Sie hat mir erlaubt, Ihnen mitzuteilen, dass sie 86 Jahre alt ist und derzeit der FAV-Leitung ihrer Gemeinde in Holiday in Utah angehört.
Thank you. Our dear Heavenly Father.
Unser lieber Vater im Himmel.
We are grateful this day.
Wir sind heute dankbar, dass wir zusammenkommen können, dass wir von unseren Führungsbeamten unterwiesen werden und von ihnen Rat empfangen können. Wir danken dir, dass du uns so reichlich segnest, Vater. Wir beten darum, dass wir uns die Unterweisungen, die wir heute erhalten, zu Herzen nehmen und dass wir fähig sein mögen, sie auf uns anzuwenden, damit wir dir noch besser dienen können. Vater, wir danken dir für unseren Propheten, Präsident Monson. Wir beten für ihn, Vater. Und wir beten für alle, die mit ihm zusammenarbeiten. Wir danken dir für alles, womit du jede einzelne von uns segnest. Wir lieben dich, Vater. Wir lieben deinen Sohn. Wir möchten dir so gern folgen. Und wir sagen dies im Namen Jesu Christi. Amen.
2015 ist ein historisches Jahr, denn es jährt sich zum 100. Mal die Einführung des Familienabends und zum 20. Mal die Verkündung der Proklamation zur Familie. Um die Lehre von der Familie zu feiern, sehen wir uns deshalb jetzt ein Video an, in dem eine Familie das Lied »Die Familie ist von Gott« singt. Danach hören wir von Schwester Cheryl A. Esplin, der zweiten Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung. Ihr folgt Schwester Carol M. Stevens, die erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung. Im Anschluss daran schauen wir uns ein Video an, in dem Schwestern darüber sprechen, was ihnen die Familie bedeutet.
It's you, all others, too. We are his children. Mein
Herz ist mit dem Geist erfüllt worden, während ich diesen Familien zugehört habe, als sie diese heilige Wahrheit vermittelt haben. Die Familie ist von Gott. Inspirierende Musik ist nur eine der vielen Möglichkeiten, wie wir die Einflüsterungen des Geistes spüren und mit Licht und Wahrheit erfüllt werden können. Das Konzept, von Licht und Wahrheit erfüllt zu sein, ist mir aufgrund eines Erlebnisses besonders wichtig geworden, das ich vor vielen Jahren hatte. Ich nahm an einer Versammlung teil, in der Mitglieder des Hauptausschusses der jungen Damen darüber sprachen, wie man eine Familie und ein Zuhause schaffen kann, die geistig stark sind. Um dies zu veranschaulichen, hielt eine Führungsbeamtin der jungen Damen zwei Getränkebüchsen hoch. In einer Hand hielt sie eine leere Büchse und in der anderen eine Büchse, die voll und noch nicht geöffnet war. Zuerst drückte sie die leere Büchse zusammen. Diese Büchse fing an, sich zu biegen und knickte dann unter dem Druck ein. Dann drückte sie mit ihrer anderen Hand die ungeöffnete Büchse zusammen. Diese widerstand dem Druck. Sie bog sich nicht wie die leere Büchse und knickte nicht ein, weil sie voll war. Wir haben diese Demonstration mit unserem Leben, unserem Zuhause und unserer Familie verglichen. Wenn wir vom Geist und von Evangeliumswahrheit erfüllt sind, haben wir die Kraft, den Mächten der Welt, die uns umgeben und Druck auf uns ausüben, zu widerstehen. Wenn wir jedoch nicht mit Geistigem erfüllt sind, haben wir nicht die innere Kraft, dem Druck von außen standzuhalten. Dann kann es vorkommen, dass wir einknicken, wenn Druck auf uns ausgeübt wird. Der Satan weiß, dass wir, wenn wir und unsere Familie dem Druck der Welt standhalten wollen, von Licht und Evangeliumswahrheit erfüllt sein müssen. Er tut also alles in seiner Macht Stehende, um die Wahrheit des Evangeliums zu verwässern, zu verzehren und zu zerstören und uns davon abzuhalten. Viele von uns haben sich taufen lassen und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, dessen Aufgabe es ist, uns von allem wissen zu lassen, ob es wahr ist. Mit dem Recht dieser Gabe ist auch die Pflicht verbunden, nach Wahrheit zu suchen, entsprechend der Wahrheit, die wir kennen, zu leben, mit anderen darüber zu sprechen und sie zu verteidigen. Ein Ort, an dem wir am besten danach streben können, von Licht und Wahrheit erfüllt zu sein, ist unser eigenes Zuhause. Die Worte im Refrain des Liedes, das wir gehört haben, erinnern uns daran. Gott gab uns Familien, damit wir eins so werden können wie er. Die Familie ist die Schule des Herrn, wo wir das Evangelium hier auf der Erde lernen und danach leben können. Wir kommen mit der heiligen Pflicht in unsere Familie, einander geistig zu stärken. Eine starke, ewige Familie und ein vom Geist erfülltes Zuhause entstehen nicht von selbst. Sie erfordern große Mühe und Zeit. Und jedes Familienmitglied muss seinen Teil dazu beitragen. Jede Familie ist anders. Aber jede Familie, in der auch nur einer nach Wahrheit strebt, kann etwas bewirken. Uns wird immer wieder geraten, dass wir unser geistiges Wissen vertiefen sollen, indem wir beten und die heiligen Schriften sowie die Worte der lebenden Propheten studieren und darüber nachdenken. In seiner Generalkonferenzansprache darüber, wie man ein Zeugnis von Licht und Wahrheit erlangt, erklärte Präsident Dieter F. Uchtdorf: Der immerwährende und allmächtige Gott spricht zu denen, die sich ihm aufrichtigen Herzens und mit wirklichem Vorsatz nähern. Er spricht zu ihnen durch Träume, Visionen, Gedanken und Gefühle. Präsident Uchtdorf sagte weiter: Sie sind Gott wichtig. Er hört zu und er gibt Antwort, wenn Sie Fragen haben. Die Antworten auf Ihre Gebete kommen auf seine eigene Weise und zu seiner eigenen Zeit. Daher müssen Sie lernen, wie man seine Stimme vernimmt. Eine kurze Begebenheit aus meiner Familiengeschichte veranschaulicht diesen Rat. Vor einigen Monaten habe ich das Zeugnis von Elizabeth Staley Walker, der Schwester meines Urgroßvaters, gelesen. Elizabeth wanderte als Kind mit ihrer Familie aus der Schweiz nach Amerika aus. Nach ihrer Heirat lebte sie mit ihrem Mann und ihren Kindern in Utah in der Nähe der Grenze zu Nevada, wo sie ein Postamt betrieben. Ihr Zuhause war eine Anlaufstelle für Reisende. Sie mussten Tag und Nacht bereit sein, für Reisende zu kochen und Essen zu servieren. Es war eine schwere, anstrengende Arbeit und sie hatten wenig Ruhe. Aber was Elizabeth am meisten zu denken gab, waren die Gespräche der Menschen, mit denen sie Umgang hatten. Elizabeth erklärte, sie habe es bis zu dem Zeitpunkt immer für selbstverständlich gehalten, dass das Buch Mormon wahr ist, dass der Prophet Joseph Smith von Gott Vollmacht erhalten hatte, das zu tun, was er getan hatte, und dass seine Botschaft der Plan des Lebens und der Erlösung war. Aber das, was sie erlebte, hat diesen Glauben alles andere als gestärkt. Einige der Reisenden, die anhielten, waren belesene, gebildete und intelligente Männer. Und sie redeten am Tisch stets darüber, dass Joseph Smith ein gerissener Betrüger wäre, der das Buch Mormon selbst geschrieben und es dann verkauft hätte, um Geld zu verdienen. Sie taten, als ob es absurd wäre, irgendetwas anderes zu glauben, und behaupteten, Mormonismus wäre Unsinn. All dieses Gerede führte dazu, dass sich Elizabeth einsam und alleine fühlte. Sie hatte niemanden, mit dem sie reden konnte, und sie hatte nicht einmal Zeit zu beten, obwohl sie dies während der Arbeit tat. Sie hatte zu viel Angst, etwas zu denen zu sagen, die ihre Religion verspotteten. Sie deutete an, sie habe nicht gewusst, ob sie nicht vielleicht die Wahrheit sagten, und sie habe das Gefühl gehabt, sie könne ihren Glauben nicht verteidigen, wenn sie es versuchen würde. Später zogen Elizabeth und ihre Familie um. Elizabeth berichtete, sie habe mehr Zeit zum Nachdenken gehabt und sei nicht ständig so abgelenkt gewesen. Sie ging oft in den Keller hinunter und betete zum Vater im Himmel über das, was sie beunruhigte. Darüber, dass diese scheinbar intelligenten Männer behauptet hatten, dass das Evangelium Unsinn sei, und über das, was sie über Joseph Smith und das Buch Mormon gesagt hatten. Eines Nachts hatte Elizabeth einen Traum. Sie berichtete, ich schien am Rand eines schmalen Weges zu stehen, der am Fuße eines kleinen Hügels entlang verlief. Weiter oben auf dem Hügel sah ich einen Mann, der hinabschaute, mit einem jungen Mann redete oder zu reden schien, der kniete und sich über ein Loch in der Erde lehnte. Seine Arme waren ausgestreckt und es sah aus, als ob er etwas aus dem Loch holte. Ich konnte den steinernen Deckel sehen, der anscheinend von dem Loch entfernt worden war, über das sich der Junge beugte. Es gab viele Menschen auf dem Weg, aber keine von ihnen schien auch nur im geringsten an den zwei Männern auf dem Hügel interessiert zu sein. Es gab etwas, was mit dem Traum verbunden war, das mir so seltsam schien, dass ich gleich aufwachte. Ich konnte meinen Traum niemandem erzählen, aber irgendwie gab ich mich damit zufrieden, dass mir in dem Traum gezeigt worden war, wie der Engel Moroni den jungen Joseph Smith unterwies, als er die Platten erhielt. Im Frühjahr 1893 reiste Elizabeth anlässlich der Weihung des Tempels nach Salt Lake City. Sie beschrieb ihr Erlebnis folgendermaßen. Im Tempel sah ich das gleiche Bild, das ich in meinem Traum gesehen hatte. Ich glaube, es war ein Buntglasfenster. Ich vermute, wenn ich den Hügel Cumorah vor mir sehen würde, könnte er nicht echter aussehen. Ich bin überzeugt, dass mir in einem Traum ein Bild des Engels Moroni gezeigt wurde, wie er Joseph Smith die goldenen Platten gab. Viele Jahre nach diesem Traum und mehrere Monate, bevor sie im Alter von fast 88 Jahren starb, erhielt Elizabeth eine machtvolle Eingebung. Sie erklärte, mir kam ganz deutlich der Gedanke, als ob mir jemand sagen würde, vergrabe dein Zeugnis nicht in der Erde. Generationen später schöpfen Elizabeths Nachkommen noch immer Kraft aus ihrem Zeugnis. Wie Elizabeth leben auch wir in einer Welt, in der viele Zweifler und Kritiker die Wahrheiten, die uns am Herzen liegen, ablehnen und ins Lächerliche ziehen. Vielleicht hören wir verwirrende Geschichten und widersprüchliche Botschaften. Und wie Elizabeth müssen wir unser Bestes tun, um an jeglichem Licht und jeglicher Wahrheit festzuhalten, die wir zurzeit haben, besonders in schwierigen Umständen. Die Antworten auf unsere Gebete mögen nicht auf dramatische Weise kommen, aber wir müssen stille Momente finden, in denen wir uns um mehr Licht und Wahrheit bemühen. Und wenn wir sie erhalten, ist es unsere Pflicht, danach zu leben, darüber zu sprechen und sie zu verteidigen. Ich gebe Ihnen mein Zeugnis, dass ich weiß, wenn wir unser Herz und unser Zuhause mit dem Licht und der Wahrheit des Heilands erfüllen, haben wir die innere Kraft, um in jeder Situation standhaft zu sein. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Gibt es etwas Schöneres und tiefgründigeres als die reinen, schlichten Wahrheiten des Evangeliums, die in einem PV-Lied vermittelt werden? All ihr PV-Mädchen, die ihr heute Abend hier seid, kennt das Lied, über das ich gleich spreche. Ihr habt es letztes Jahr für die PV-Darbietung gelernt. Durch das Lied »Die Familie ist von Gott«, das vorhin gesungen wurde, werden wir an die reine Lehre erinnert. Wir erfahren nicht nur, dass die Familie von Gott ist, sondern auch, dass jede von uns zu Gottes Familie gehört. In der ersten Zeile des Liedes heißt es, wir alle, du und ich, sind Kinder unseres Vaters und sind Teil seiner Familie. Aus der Proklamation zur Familie geht hervor, im vorirdischen Dasein kannten und verehrten die Geistsöhne und Töchter Gott als ihren ewigen Vater. In diesem Dasein erfuhren wir auch von unserer ewigen weiblichen Identität. Wir wussten, dass jede von uns eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern war. Dass wir auf die Erde kamen, hat an diesen Wahrheiten nichts geändert. Jede von uns gehört zur Familie Gottes und wird darin gebraucht. Irdische Familien sind alle verschieden. Während wir nach besten Kräften starke, traditionelle Familien aufbauen, hängt die Mitgliedschaft in Gottes Familie von keinerlei Status ab. Nicht von Familienstand, Kinderzahl, finanziellem Status, sozialem Status und schon gar nicht von dem Status, den wir in sozialen Netzwerken posten. Wir gehören dazu. Wir sind Töchter unseres himmlischen Vaters, der uns liebt und den wir lieben. Die zweite Zeile des Liedes baut auf der ersten auf. Er sandte jeden auf die Erde hinab, zu lernen in der Familie. Im vorirdischen Leben erfuhren wir, dass wir das sterbliche Dasein brauchen würden. Wir nahmen Gottes Plan an, nachdem seine Kinder einen physischen Körper erhalten und die Erfahrungen des irdischen Lebens machen konnten, um sich auf die Vollkommenheit hin weiterzuentwickeln und letztlich als Erben ewigen Lebens unsere göttliche Bestimmung zu verwirklichen. Elder Richard G. Scott hat erklärt, im vorirdischen Dasein erfuhren wir, dass der Zweck unseres Erdenlebens darin besteht, dass wir geprüft und gefordert werden. Wie wir gefordert werden, ist so vielfältig wie die betroffenen Menschen. Ich musste nie eine Scheidung durchstehen, den Schmerz und die Unsicherheit ertragen, die daher rühren, dass man verlassen wurde, oder die Verantwortung tragen, die eine alleinerziehende Mutter hat. Ich habe nie erfahren, wie es ist, wenn ein Kind stirbt, wenn man unfruchtbar ist oder sich vom gleichen Geschlecht angezogen fühlt. Ich musste weder Missbrauch noch eine chronische Krankheit oder Sucht durchleiden. Das waren nicht meine Herausforderungen. Jetzt denken einige von Ihnen wohl, Schwester Stevens, Sie verstehen das einfach nicht. Dazu sage ich, Sie könnten recht haben. Ich verstehe Ihre Herausforderungen nicht völlig. Aber durch meine persönlichen Prüfungen, die mich zum Beten veranlassen, bin ich mit dem einen, der sehr wohl versteht, sehr vertraut geworden. Mit ihm, der mit Krankheit vertraut ist, der alles erfahren hat und alles versteht. Außerdem habe ich all die irdischen Prüfungen, die ich gerade erwähnt habe, aus dem Blickwinkel der Tochter, Mutter, Großmutter, Schwester, Tante und Freundin erlebt. Als bündnistreue Töchter Gottes dürfen wir nicht nur aus unseren eigenen Herausforderungen lernen, sondern uns auch in tiefem Mitgefühl vereinen, indem wir anderen aus Gottes Familie in ihrem Ringen beistehen, wie wir es gelobt haben. Wenn wir das tun, begreifen wir mit der Zeit und vertrauen darauf, dass der Heiland die Prüfungen auf unserem Weg kennt und uns durch jeglichen künftigen Kummer und Enttäuschungen, die noch kommen mögen, führen kann. Er verkörpert wahre Nächstenliebe und seine Liebe dauert für immer fort, auch durch uns, wenn wir ihm nachfolgen. Als Töchter Gottes und Jüngerinnen Jesu Christi handeln wir nun so, wie es der Anteilnahme entspricht, die Gott uns ins Herz gepflanzt hat. Unser Einflussbereich ist nicht auf unsere Familie begrenzt. Neulich durfte ich Schwester Yasi aus dem Pfarr Chinle in Arizona in ihrer traditionellen Navajo-Hütte besuchen. Als sie mich willkommen hieß, fiel mein Blick zuerst auf zahlreiche gerahmte Familien- und Missionarsfotos an den Wänden und auf den Tischen. Ich fragte sie, Schwester Yasi, wie viele Enkelkinder haben Sie? Von meiner Frage überrascht, zuckte sie mit den Schultern. Irritiert von ihrer Antwort, schaute ich Schwester Yellowhair, ihre Tochter, an. Diese antwortete, sie weiß nicht, wie viele Enkel sie hat. Wir zählen sie nicht. Alle Kinder nennen sie Großmutter. Sie ist für alle Großmutter. Schwester Yasi beschränkt ihre Liebe und ihren Einfluss nicht auf ihre leiblichen Verwandten. Sie versteht, was es heißt, ihren Einflussbereich auszudehnen, indem sie der Familie Gottes viel Gutes tut, sie festigt und verteidigt. Ihr ist klar, so oft eine Frau den Glauben eines Kindes stärkt, trägt sie zur Stärke einer Familie, jetzt und in der Zukunft bei. In der dritten Zeile des Liedes wird noch klarer, wozu wir auf Erden sind. Gott gab uns Familien, damit wir einst so werden können wie er. Der Erlöser hat gesagt, seid eins. Und wenn ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht mein. Laut der Proklamation zur Familie haben wir als geliebte Geisttöchter himmlischer Eltern ein göttliches Wesen sowie eine ewige Identität und Lebensbestimmung. Gott möchte, dass wir eins sind. Er braucht unsere Einigkeit. Als bündnistreue Töchter vereint, trotz all unserer Unterschiede voneinander. Töchter mit dem Wunsch, alles zu lernen, was nötig ist, um in seine Gegenwart zurückzukehren, an ihn gesiegelt als Teil seiner ewigen Familie. Heilige Handlungen und Bündnisse, die in einem heiligen Tempel zugänglich sind, ermöglichen es uns, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren und der Familie auf ewig vereint zu sein. Die heiligen Handlungen, die wir empfangen, und die Bündnisse, die wir bei der Taufe und im Tempel schließen, verbinden alle aus Gottes Familie auf beiden Seiten des Schleiers. Sie verbinden uns mit dem Vater im Himmel, dank seinem Sohn, der gebetet hat, alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein. Wenn wir unsere Zeit auf Erden nutzen, um die Lehren des Erretters zu studieren und anzuwenden, werden wir ihm ähnlicher. Wir verstehen dann, dass er der Weg ist, der einzige Weg, wie wir die Herausforderungen der Sterblichkeit meistern, geheilt werden und zum Vater im Himmel heimkehren können. Mit der letzten Zeile des Liedes sind wir wieder am Ausgangspunkt. Dadurch zeigt er seine Lieb. Die Familie ist von Gott. Der Plan Gottes für seine Kinder ist ein Plan der Liebe. Und es ist ein Plan, durch den seine Kinder, seine Familie mit ihm vereint werden sollen. Elder Russell M. Nelson hat gesagt, der Vater im Himmel hat nur zwei Wünsche für seine Kinder. Unsterblichkeit und ewiges Leben. Was bedeutet, dass wir wieder bei ihm in unserer himmlischen Heimat leben. Diese Wünsche können nur wahr werden, wenn wir die Liebe, die der Vater im Himmel für seine Familie hat, weitergeben, indem wir uns anderen zuwenden und ihnen von seinem Plan erzählen. Vor 20 Jahren haben sich die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel der ganzen Welt zugewandt, als sie die Proklamation zur Familie herausgaben. Seitdem haben die Angriffe auf die Familie zugenommen. Wenn wir unserer heiligen Verantwortung als Töchter Gottes gerecht werden wollen, müssen wir die ewige Bedeutung des Plans, den der Vater im Himmel für seine Familie hat, begreifen und ebenso unsere persönliche Verantwortung, die Wahrheiten des Plans weiterzugeben. Präsident Howard W. Hunter hat erklärt, wir müssen die Frauen der Kirche zusammenscharen, sodass sie mit den Brüdern zusammenstehen und wir gemeinsam die Flut des Bösen, die uns umgibt, eindämmen und das Werk unseres Erretters voranbringen. Wir bitten Sie, Ihren mächtigen, guten Einfluss dazu zu nutzen, unsere Familie, unsere Kinder und unsere Gemeinwesen stark zu machen. Schwestern, wir gehören dazu. Wir werden geliebt, wir werden gebraucht. Unser Zweck, unsere Arbeit, unser Platz und unsere Rolle in der Kirche, im Reich Gottes und in seiner ewigen Familie sind Gott gegeben. Wissen Sie tief im Herzen, dass der Vater im Himmel Sie liebt und sich wünscht, dass Sie und Ihre Lieben zu ihm kommen? Genauso wie der Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus vollkommen sind, sind auch Ihre Hoffnungen für uns vollkommen. Ihr Plan für uns ist vollkommen und Ihre Verheißungen sind sicher. Von diesen Wahrheiten gebe ich dankbar Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Die Familie steht im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder im Mittelpunkt. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn oder eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat dadurch ein göttliches Wesen und eine göttliche Bestimmung.
Ich weiß, wenn wir uns hier auf Erden siegeln lassen, entsteht eine Bindung. Und diese Bindung wird auch im Himmel weiter bestehen, wenn wir ein rechtschaffenes Leben führen.
In meiner Familie gibt es nicht meinen Weg oder deinen Weg, nur unseren Weg.
Oft beginnt unser Gespräch mit einer kleinen Frage zum Evangelium oder zu etwas, was wir nicht verstanden haben. Und dann reden wir alle darüber. Ich bin sehr dankbar für das Evangelium und das Programm Ein Fortschritt, das mich darauf vorbereitet, einmal selbst Mutter zu sein und Kinder zu haben. Unser Sohn ist tapfer immer wieder mit zur Kirche gekommen. Man denkt, so ein Fünfjähriger will doch beim Familienabend gar nicht zuhören. Aber er hört doch zu. Die Eltern lehren das Evangelium und leben danach. Wenn Kinder sehen, dass man nach dem lebt, was man sagt, merken sie, das ist kein Selbstzweck, sondern Teil des Lebens, der Persönlichkeit. Ich konnte leider nicht bei meinen Eltern aufwachsen, durfte dafür aber bei meiner Großmutter bleiben. Ihr verdanke ich, dass ich das Evangelium kennenlernte. Und ihr verdanke ich auch, dass ich als Mensch geistig und zeitlich Fortschritt gemacht habe. Meine Schwestern und meine Mutter sind Vorbilder für mich. Sie lesen die Heiligen Schriften, nehmen vom Abendmahl und helfen anderen. Es ist toll, wenn man zusammen lacht, spielt und seinen Spaß hat. Das Leben ist aber nicht vollkommen und es ist nicht immer lustig. Wir hatten auch unsere Herausforderungen, aber wir konnten ihnen gemeinsam mit dem Herrn begegnen. Das hat uns wirklich gestärkt und war uns ein großer Trost. Ich dachte immer, in den Tempel gehe ich erst, wenn ich heirate. Doch dann ist so einiges passiert und ich bin schließlich allein hineingegangen. Ich habe zwei hübsche Töchter. Sie sind mein größter Segen. Ich möchte, dass sie ihr Leben in die Hand nehmen und immer an dem Ziel festhalten, in den Tempel zu gehen.
Wir sind jetzt 5 Jahre verheiratet und wollten von Anfang an Kinder haben. 5 Jahre haben wir alles versucht. Ein paar Mal war falscher Alarm.
Irgendwann haben wir uns gesagt, wir werden schon noch Eltern werden. Ob wir nun ein Kind adoptieren, uns um Kinder aus der Nachbarschaft kümmern oder wie auch immer. Beim Herrn hat alles seine Zeit. Der Bischof wollte mich als Ratgeberin in der PV berufen. Aber ich habe abgelehnt, weil ich mit Kindern keine Geduld habe. Denn ich habe selbst keine Kinder. Eines Tages fragte mich der erste Ratgeber des Bischofs, wie es dann wäre, wenn der Herr mich berufen würde. Darauf meinte ich, in Ordnung, ich werde es mit der Berufung versuchen. Damals habe ich gelernt, demütig und geduldig zu sein. Und ich habe die Kinder lieb gewonnen. Ich habe selbst zwar keine Familie, aber die Kirche ist wie eine große Familie für mich. Wir alle sind Kinder des Vaters im Himmel. Und er möchte, dass wir unsere Familie helfen und sie lieb haben. Eine Familie kann anstrengend sein, aber wir sollten sie trotzdem lieb haben. Außer unseren irdischen Eltern haben wir einen vollkommenen Vater im Himmel, der uns alle erschaffen hat. Die Seelen, die er erschafft, können nur vollkommen sein. Wir sind auf Erden nicht vollkommen, tragen aber die Anlagen zur Vollkommenheit in uns. Wir sind hier, um zu wachsen, geläutert zu werden und den Weg zu beschreiten, den er für den richtigen hält.
Ein glückliches Zuhause kann sehr unterschiedlich aussehen. Die Familie ist die Grundlage eines rechtschaffenen Lebens. Und nichts anderes kann ihren Platz einnehmen oder ihre wesentlichen Aufgaben erfüllen. Wenn die Familie von wahren Werten und grundlegenden Tugenden getragen wird, besiegt die Hoffnung die Verzweiflung, triumphiert der Glaube über den Zweifel.
Thank you for your teachings on the family, President Monson. The choir will now.
Danke für Ihre Lehren zur Familie, Präsident Monson. Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied From Homes of Saints, Glad Songs Arise. Danach spricht Schwester Bonnie L. Oskarsons, die Präsidentin der Jungen Damen, zu uns. Nach ihren Worten singt der Chor ein Medley der Lieder, wo die Liebe wohnt, und lasst das Herz oft reden in Güte.
Come on, save that song. What a privilege and joy to be.
Ich freue mich sehr, Teil dieser wunderbaren Zusammenkunft von Mädchen und Frauen zu sein. Es ist wahrlich ein Segen, heute Abend als Gemeinschaft von Frauen in Einigkeit und Liebe verbunden zu sein. Vor kurzem habe ich die Lebensgeschichte von Marie Madeleine Carden gelesen. Sie und ihre Familie empfingen die Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi von den ersten Missionaren, die 1850 nach Italien berufen wurden. Sie war 17 oder 18 Jahre alt, als sich die Familie taufen ließ. Eines Sonntags, als sie in ihrem Haus in den norditalienischen Alpen einen Gottesdienst abhielten, versammelte sich vor dem Haus eine aufgeregte Menge, darunter einige Priester aus der Gegend. Sie schrien und forderten, man solle die Missionare nach draußen bringen. Ich glaube kaum, dass sie sich für das Evangelium interessierten. Vielmehr wollten sie den Missionaren etwas antun. Es war die junge Marie, die hinaustrat und sich dem Mob stellte. Dieser setzte sein feindseliges Gebrüll fort und verlangte weiterhin nach den Missionaren. Marie hielt ihre Bibel hoch und befahl dem Mob zu verschwinden. Sie erklärte, die Missionare stünden unter ihrem Schutz und ihnen dürfe kein Haar gekrümmt werden. Hören Sie ihre eigenen Worte. Sie standen bestürzt da. Gott war mit mir. Er gab mir diese Worte ein, sonst hätte ich sie nicht aussprechen können. Augenblicklich herrschte Stille. Eine starke und grimmige Gruppe Männer standen hilflos vor einem schwachen, zitternden, aber furchtlosen Mädchen. Die Priester forderten den Mob auf, zu gehen, woraufhin alle beschämt, ängstlich und reumütig davonschlichen. Die kleine Herde beendete ihre Versammlung in Frieden. Könnt ihr euch diese tapfere junge Frau vorstellen, die so alt war wie viele von euch, wie sie sich dem Mob entgegenstellte und ihren neu gefundenen Glauben mutig und überzeugt verteidigte? Schwestern, kaum eine von uns wird jemals einem wütenden Mob entgegentreten müssen. Doch tobt auf dieser Welt ein Krieg, in dem unsere kostbaren, grundlegenden Lehren angegriffen werden. Damit meine ich insbesondere die Lehre von der Familie. Die Heiligkeit und der wesentliche Zweck der Familie werden in Frage gestellt, kritisiert und von allen Seiten angegriffen. Als Präsident Gordon B. Hinckley vor 20 Jahren zum ersten Mal die Proklamation zur Familie verlas, wussten wir die klare und einfache Wahrheit dieses durch Offenbarung inspirierten Dokuments dankbar zu schätzen. Wir ahnten damals nicht, wie dringend wir diese grundlegenden Erklärungen heutzutage als Bezugspunkt brauchen würden, um all die neu auftauchenden Dogmen zu bewerten, die über die Medien, das Internet, Wissenschaftler, Film und Fernsehen, ja sogar durch den Gesetzgeber an uns herangetragen werden. Die Proklamation zur Familie ist zum Maßstab geworden, an dem die Philosophien der Welt gemessen werden. Und ich bezeuge, dass sie in dieser Erklärung dargestellten Grundsätze heute ebenso wahr sind wie vor fast 20 Jahren, als sie uns von einem Propheten Gottes gegeben wurden. Darf ich auf etwas Offensichtliches hinweisen? Selten verläuft das Leben genau nach Plan. Wir sind uns dessen bewusst, dass nicht alle Frauen das erleben, was die Proklamation beschreibt. Dennoch ist es wichtig, das vom Herrn gegebene Muster zu verstehen und zu lehren und danach zu streben, es so gut wie möglich zu verwirklichen. Jede von uns hat ihre Rolle in dem Plan und jede von uns ist in den Augen des Herrn gleich wertvoll. Wir dürfen nicht vergessen, dass der liebevolle Vater im Himmel unsere rechtschaffenen Wünsche kennt und seine Verheißung erfüllen wird, dass denen, die sich treu an ihre Bündnisse halten, nichts vorenthalten bleibt. Der Vater im Himmel hat für jeden von uns eine Mission und einen Plan, aber er hat auch seinen eigenen Zeitplan. Zu den schwierigsten Herausforderungen dieses Lebens gehört, auf den Zeitplan des Herrn zu vertrauen. Es ist gut, einen Alternativplan im Hinterkopf zu haben. Das hilft uns, eine Frau zu sein, die ihre Bündnisse hält, mitfühlend und rechtschaffend ist und das Gottesreich aufbaut, wie das Leben auch verlaufen mag. Wir müssen unseren Töchtern beibringen, sich am Ideal zu orientieren, aber auf Unerwartetes vorbereitet zu sein. Zum 20. Jahrestag der Proklamation zur Familie möchte ich alle Frauen der Kirche dazu aufrufen, Verfechterin dieser Proklamation zu sein. So wie Marie-Madeleine Cardon die Missionare und ihren neu gefundenen Glauben mutig verteidigte, müssen auch wir vom Herrn offenbarten Lehren zur Ehe, zur Familie, zu den von Gott bestimmten Aufgaben von Mann und Frau und zur Bedeutung des Zuhauses als heiliger Ort unerschrocken verteidigen, selbst wenn uns die Welt entgegenschreit. Diese Grundsätze seien überholt, einschränkend und nicht mehr von Belang. Jede Frau, ganz unabhängig vom Familienstand oder von der Anzahl ihrer Kinder, kann den Plan des Herrn verteidigen, der in der Proklamation zur Familie dargelegt ist. Wenn es der Plan des Herrn ist, sollte es auch unser Plan sein. Drei Grundsätze, die in der Proklamation gelehrt werden, brauchen meiner Meinung nach am dringendsten unerschütterliche Verfechterin. Der erste Grundsatz ist die Ehe zwischen Mann und Frau. In den Schriften heißt es: Doch im Herrn gibt es weder die Frau ohne den Mann, noch den Mann ohne die Frau. Um die Fülle der Segnung des Priestertums zu empfangen, müssen ein Mann und eine Frau im Haus des Herrn gesiegelt sein, in Rechtschaffenheit zusammenarbeiten und ihren Bündnissen treu bleiben. Das ist der Plan des Herrn für seine Kinder. Und keine öffentliche Diskussion oder Kritik, wie groß sie auch sein mag, wird das ändern, was der Herr verkündet hat. Wir müssen weiterhin die rechtschaffene Ehe vorleben, diese Segnung anstreben und Glauben üben, wenn sie auf sich warten lässt. Mögen wir Verfechterin der Ehe sein, wie der Herr sie eingerichtet hat, zugleich aber allen, die anderer Ansicht sind, liebevoll und einfühlsam begegnen. Der nächste Grundsatz, der unsere Stimme braucht, ist die Wertschätzung der gottgegebenen Rolle der Mutter und des Vaters. Wir halten unsere Kinder eifrig dazu an, sich hohe Ziele zu setzen. Insbesondere unsere Töchter sollen unbedingt wissen, dass sie das Potenzial besitzen, alles zu erreichen und zu sein, was sie sich vorstellen können. Wir hoffen, dass sie gerne lernen, gebildet und talentiert sind und vielleicht sogar die nächste Marie Curie oder Eliza Arsenault werden. Bringen wir unseren Söhnen und Töchtern auch bei, dass es keine größere Ehre, keinen erhabeneren Titel und keine wichtigere Aufgabe gibt, als Mutter und Vater zu sein? Ich hoffe doch, dass wir unseren Kinder dazu ermutigen, in diesem Leben nach dem Allerbesten zu streben, ihnen zugleich aber auch beibringen, die Aufgaben der Mutter und des Vaters im Gottesplan zu ehren und zu preisen. Unsere jüngste Tochter Abby erkannte eine einmalige Gelegenheit, sich für die Rolle der Mutter einzusetzen. In einem Elternbrief wurde angekündigt, dass an der Schule ihrer Kinder ein Berufsinformationstag stattfinden sollte. Es wurde angefragt, wer von den Eltern bereit sei, an diesem Tag den Schülern seinen Beruf zu stellen. Abby hatte das Gefühl, sie solle sich anmelden und von den Aufgaben einer Mutter erzählen. Als sie von der Schule keine Antwort erhielt und der Berufsinformationstag näher rückte, rief sie bei der Schule an, weil sie meinte, ihre Anmeldung sei verloren gegangen. Die Organisatoren fragten herum und zwei Lehrer erklärten sich bereit, dass Abby gegen Ende des Informationstages in ihrer Klasse ihre Präsentation halten könne. Auf sehr unterhaltsame Weise informierte Abby die Kinder unter anderem darüber, dass man sich als Mutter auf vielerlei Gebieten zumindest ein wenig auskennen muss. Medizin, Psychologie, Religion, Unterrichten, Musik, Literatur, Kunst, Finanzen, Innenausstattung, Frisieren, Fahren, Kochkunst und vieles mehr. Die Kinder waren beeindruckt. Zum Abschluss sollten die Kinder an ihre Mutter denken und ihr ein paar Zeilen schreiben, um ihr für all das zu danken, was sie Tag für sie tut. Abby hatte den Eindruck, dass die Kinder ihre Mutter danach mit ganz anderen Augen sahen und erkannten, dass es etwas Besonderes ist, Mutter oder Vater zu sein. Dieses Jahr meldete sie sich wieder an und wurde eingeladen, zu 6 Klassen zu sprechen. Abby sagt über dieses Erlebnis: In unserer Welt kann ein Kind doch leicht den Eindruck gewinnen, Vater oder Mutter zu sein, sei eine zweitrangige Aufgabe oder sogar eine notwendige Unannehmlichkeit. Die Kinder sollen spüren, dass sie ihren Eltern wirklich wichtig sind. Und wenn ich ihnen sage, wie viel es mir bedeutet, Mutter zu sein, erkennen sie vielleicht, was ihre Eltern alles für sie tun und weshalb. Unser geliebter Prophet, Präsident Thomas S. Monson, ist ein wunderbares Vorbild darin, die Frauen und die Mutterschaft zu ehren, insbesondere auch seine eigene Mutter. Im Hinblick auf Mütter hat er einmal gesagt: Möge eine jeder von uns dies im Herzen bewahren. Man kann nicht seine Mutter vergessen und an Gott denken. Man kann nicht an seine Mutter denken und Gott vergessen. Warum? Weil diese beiden heiligen Wesen, Gott und die irdische Mutter, Schöpfungspartner und eins sind, in der Liebe, in der Opferbereitschaft, im Dienen. Der letzte Grundsatz, den wir standhaft verteidigen müssen, ist die Heiligkeit des Zuhauses. Es gibt einen Begriff, der zuweilen mit Spott bedacht wird. Diesen Begriff müssen wir aufwerten. Es geht um den Begriff Hausfrau. Wir alle, Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder, alleinstehend oder verheiratet, können dazu beitragen, ein Zuhause zu schaffen. Wir sollen unser Zuhause zu einer Zuflucht machen, zu einem heiligen und sicheren Ort. Unser Zuhause soll ein Ort sein, wo der Geist des Herrn im reichen Maße zu spüren ist, wo man die Schriften und das Evangelium studiert und lehrt und wo man danach lebt. Wie anders die Welt doch aussehe, wenn alle Menschen es sich zur Aufgabe machen würden, ein rechtschaffenes Zuhause zu schaffen. Wir wollen das Zuhause als einen Ort verteidigen, der fast ebenso heilig ist wie der Tempel. Schwestern, ich bin dankbar dafür, eine Frau zu sein und in diesen letzten Tagen zu leben. Wir haben Gelegenheiten und Möglichkeiten, die keine andere Generation von Frauen je hatte. Wir wollen mithelfen, das Reich Gottes aufzubauen und unerschrocken Verfechterin der Ehe, der Elternschaft und des Zuhauses zu sein. Der Herr braucht uns als mutige und unerschütterliche Kämpferin, die seinen Plan verteidigen und seine wahren Grundsätze an die kommenden Generationen weitergeben. Ich gebe Zeugnis, dass der Vater im Himmel lebt und jeden von uns liebt. Sein Sohn Jesus Christus ist unser Erretter und Erlöser. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
There is joy.
Schwestern, wir möchten Ihnen allen aufrichtig dafür danken, dass Sie an diesem inspirierenden Abend bei uns waren. Wir danken dem Chor und allen übrigen für ihre Mitwirkung und bedanken uns ferner bei allen, die auf irgendeine Weise zur Vorbereitung dieser Versammlung beigetragen haben. Wir sind auch dankbar für unseren Schlusssprecher, Präsident Henry B. Eyring, den ersten Ratgebern der ersten Präsidentschaft. Nach Präsident Eyrings Worten singt der Chor das Lied »Christ, unser Heil«. Das Schlussgebet spricht dann Schwester Reina I. Aburto vom Hauptausschuss der PV. Präsident Eyring, wir freuen uns, nun von Ihnen zu hören.
Meine lieben Schwestern, es ist mir eine große Freude, bei Ihnen zu sein. Ich habe gerade an meine Mutter gedacht, meine Frau, meine Schwiegertöchter, meine Enkelinnen, von denen einige hier sind. Durch dieses schöne Programm heute ist mir der Wert meiner Familie erneut bewusst geworden. Und ich weiß, dass der Grund für unser gutes Familienleben darin besteht, dass bei jeder von Ihnen Jesus Christus im Mittelpunkt ihres Lebens steht. Die Musik, die Gebete und die inspirierten Predigten haben heute Abend unsere Gedanken auf den Erlöser gelenkt. Eine seiner Eigenschaften, die wir am meisten schätzen, ist sein unbegrenztes Mitgefühl. Sie haben heute Abend verspürt, dass er Sie kennt und Sie liebt. Sie haben verspürt, dass er diejenigen liebt, die um Sie herum sitzen. Sie sind Ihre Schwestern, Geisttöchter unseres himmlischen Vaters. Er sorgt sich um Sie, wie er sich auch um Sie sorgt. Er versteht all Ihren Kummer. Er möchte Ihnen beistehen. Ich möchte heute Abend darüber sprechen, dass Sie ein wichtiger Teil davon sein können und müssen, dass er diejenigen tröstet, die Trost brauchen. Sie können Ihren Part am besten übernehmen, wenn Sie besser verstehen, wie er diese Gebete um Hilfe erhört. Viele bitten den Vater im Himmel um Beistand. Er möge ihnen helfen, die Last der Trauer, der Einsamkeit oder der Furcht zu tragen. Der Vater im Himmel hört ihre Gebete und versteht ihre Bedürfnisse. Er und sein geliebter Sohn, der auferstandene Jesus Christus, haben Hilfe verheißen. Jesus Christus gab uns diese tröstliche Verheißung. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Die Lasten, die seine treuen Diener im Leben tragen müssen, werden durch sein Sühnopfer leichter gemacht. Die Last der Sünde kann hinweggenommen werden, doch die Prüfungen des Erdenlebens können auch für gute Menschen eine schwere Last sein. Sie haben solche Prüfungen bei guten Menschen, denen Sie nahestehen, miterlebt. Sie haben den Wunsch verspürt, ihnen zu helfen. Es gibt einen Grund für dieses Mitgefühl. Sie sind als Mitglied der Kirche Jesu Christi einen Bund eingegangen. Eine mächtige Herzenswandlung hat ihren Anfang genommen, als Sie in die Kirche Jesu Christi aufgenommen wurden. Sie haben einen Bund geschlossen und eine Verheißung empfangen, wodurch sich ihr Wesen zu ändern anfing. Was sie bei ihrer Taufe versprochen haben und was das für sie und die Menschen in ihrem Umfeld und besonders in ihrer Familie bedeutet, hat Alma mit seinen Worten an den Wassern Mormon beschrieben. Er sprach zu denen, die im Begriff waren, den Bund einzugehen, den auch sie geschlossen haben, und sie empfingen die gleiche Verheißung, die der Herr ihnen gegeben hat. Siehe, hier sind die Wasser Mormon, denn so wurden sie genannt. Und nun, da ihr den Wunsch habt, in die Herde Gottes zu kommen und sein Volk genannt zu werden und willens seid, einer des anderen Last zu tragen, damit sie leicht sei, ja, und willens seid, mit den Trauernden zu trauern, ja, und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen, und allzeit und in allem und überall, wo auch immer ihr euch befinden mögt, selbst bis in den Tod, als Zeugen Gottes aufzutreten, damit ihr von Gott erlöst und zu denen von der ersten Auferstehung gezählt werdet, damit ihr ewiges Leben habet. Aus diesem Grund haben sie den Wunsch, jemandem beizustehen, der unter der schweren Last seines Kummers oder seiner Probleme Mühe hat, vorwärts zu kommen. Sie haben versprochen, dem Herrn zu helfen, ihnen die Last leichter zu machen und sie zu trösten. Die Kraft dazu, mitzuwirken, die Lasten leichter zu machen, haben sie mit der Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Der Heiland hat beschrieben, wie er hilft, Lasten leichter zu machen und Kraft zu verleihen, sie tragen zu können, als seine Kreuzigung nahe bevorstand. Er wusste, dass seine Jünger trauern würden. Er wusste, sie würden sich vor der Zukunft fürchten. Er wusste, dass sie sich kaum zutrauen würden, das Werk fortzuführen. Also gab er ihnen die Verheißung, die er auch uns und allen seinen wahren Jüngern gibt. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Dann verhieß er, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Gerade in den erst vergangenen Wochen habe ich wieder erlebt, dass der Heilige Geist, wie verheißen, den Kindern Gottes gesendet wurde, die im Gebet darum gefleht haben, ihre Last möge leichter gemacht werden. Das Wunder, dass die Last leichter gemacht wurde, geschah auf die Weise, die der Herr verheißen hat. Er und der Vater im Himmel sandten seinen Jüngern den Heiligen Geist als Tröster zu Hilfe. Vor kurzem trauerten drei Generationen einer Familie um einen Fünfjährigen. Er war bei einem Unfall ums Leben gekommen, als er mit seiner Familie im Urlaub war. Ich durfte wieder einmal sehen, wie der Herr diejenigen, die treu sind, segnet, mit Linderung und der Kraft durchzuhalten. Ich habe gesehen, wie der Herr ihre große Last leichter gemacht hat. Als Diener des Herrn, der einen Bund geschlossen hat, war ich zur Stelle, so wie sie es oft sind, um mit den Trauernden zu trauern und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen. Da ich wusste, dass das wahr war, war ich froh und verspürte Frieden, als die Großeltern mich baten, vor dem Begräbnis mit ihnen und den Eltern des kleinen Jungen zusammenzukommen. Ich betete, um zu erfahren, wie ich dem Herrn helfen konnte, sie zu trösten. Wir saßen bei uns im Wohnzimmer. Es war ein kühler Abend und ich hatte das Zimmer mit einem kleinen Kaminfeuer erwärmt. Ich hatte das Gefühl, dass ich ihnen sagen sollte, wie lieb ich sie hatte. Dass ich ihnen sagen sollte, dass ich spürte, wie sehr der Herr sie liebte. Mit ein paar Worten versuchte ich ihnen zu sagen, dass ich mit ihnen trauerte, aber dass nur der Herr ihren Schmerz und ihr Leiden vollkommen kannte und miterlebte. Nach diesen kurzen Worten fühlte ich mich inspiriert, in Liebe zuzuhören, während sie über ihre Gefühle sprachen. Wir saßen eine Stunde beisammen und die meiste Zeit sprachen sie. Ich konnte an ihrer Stimme und in ihren Augen erkennen, dass der Heilige Geist sie berührte. Sie erzählten, was geschehen war und was sie empfanden und gaben in schlichten Worten Zeugnis. Der Heilige Geist hatte ihnen schon den Frieden gegeben, der der Hoffnung auf das ewige Leben entspringt, nämlich wenn ihr Sohn, der ohne Sünde gestorben war, einst für immer mit ihnen zusammen sein würde. Als ich schließlich jedem der beiden einen Priestertumssegen gab, dankte ich dafür, dass der Einfluss des Heiligen Geistes bei uns war. Der Tröster war gekommen. Er brachte Hoffnung und Mut und gab uns allen neue Kraft. An diesem Abend wurde deutlich, wie der Herr mit uns arbeitet, um die Last seiner Kinder leichter zu machen. Sie erinnern sich an die Begebenheit im Buch Mormon, als das Volk Gottes von den Lasten, die ihm durch unerbittliche Aufseher auferlegt wurden, fast erdrückt wurde. Die Menschen flehten Gott um Hilfe an, so wie es auch viele tun, die uns am Herzen liegen und denen wir dienen. Hier ist der Bericht, von dem ich weiß, dass er wahr ist. Und ich werde auch die Lasten, die euch auf die Schultern gelegt sind, leicht machen, sodass ihr sie nicht mehr auf eurem Rücken spüren könnt, selbst nicht, während ihr in Knechtschaft seid. Und das werde ich tun, damit ihr später als Zeugen für mich auftretet und damit ihr mit Gewissheit wisst, dass ich, der Herr Gott, mich meines Volkes in seinen Bedrängnissen annehme. Und nun begab es sich. Die Lasten, die Alma und seinen Brüdern aufgelegt waren, wurden leicht gemacht. Ja, der Herr stärkte sie, sodass sie ihre Lasten mühelos tragen konnten. Und sie unterwarfen sich frohgemut und mit Geduld in allem dem Willen des Herrn. Dieses Wunder habe ich immer wieder erlebt. Wir erleichtern die Last eines anderen am besten dadurch, dass wir dem Herrn helfen, ihn zu stärken. Deshalb hat der Herr uns nicht nur aufgetragen, andere zu trösten, sondern hat uns zugleich geboten, allzeit und überall seine Zeugen zu sein. An jenem Abend in meinem Wohnzimmer gaben die Eltern des kleinen Jungen Zeugnis vom Erlöser. Der Heilige Geist war zugegen. Wir alle wurden getröstet. Die Eltern wurden gestärkt. Die Last der Trauer verschwand nicht, aber sie wurden dazu befähigt, den Kummer zu ertragen. Ihr Glaube wurde stärker. Und sie werden mehr und mehr Kraft erhalten, wenn sie darum bitten und dafür leben. Der Geist, der an diesem Abend Zeugnis vom Sühnopfer gab, hatte auch schon Hiob die Kraft gegeben, seine Last zu tragen. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Als letzter erhebt er sich über dem Staub. Ohne meine Haut, die so zerfetzte, und ohne mein Fleisch werde ich Gott schauen. Dieses Zeugnis des Geistes gab ihm die Kraft auszuharren. Er ertrug die Trauer und den fehlenden Trost lieber Menschen und erlebte schließlich die Freude, die dem Gläubigen zuteil wird, nachdem er seine Prüfungen gläubig durchgestanden hat. So war es bei Hiob. Die Segnungen kamen bereits in diesem Leben. Die Geschichte von Hiob endet mit einem Wunder. Der Herr aber segnete die spätere Lebenszeit Hiobs mehr als seine frühere. Man fand im ganzen Land keine schöneren Frauen als die Töchter Hiobs. Ihr Vater gab ihnen Erbbesitz unter ihren Brüdern. Hiob lebte danach noch 140 Jahre. Er sah seine Kinder und Kindeskinder, 4 Geschlechter. Dann starb Hiob, hochbetagt und satt an Lebenstagen. Das Zeugnis des Geistes über das künftige Sühnopfer, das Hiob empfing und bewahrte, half ihm durch die Prüfungen, die als Teil des Lebens vorgesehen sind. Dies gehört zum großen Plan des Glücklichseins, den der Vater für uns bereitet hat. Er gestattete es seinem Sohn, durch sein Sühnopfer die Hoffnung zu schaffen, die uns tröstet, wie schwer der Heimweg zum Vater auch sein mag. Der Vater und der Sohn senden den Heiligen Geist, um die Jünger des Herrn auf ihrem Weg zu trösten und zu stärken. Ich habe dieses Wunder erlebt, als ich vor der Kapelle eintraf, wo die Trauerfeier für den kleinen Jungen stattfinden sollte. Eine mir unbekannte, reizende junge Frau kam auf mich zu und sagte, dass sie zur Beerdigung gekommen war, um, wenn möglich, mit den anderen zu trauern und ihnen Trost zu spenden. Sie erklärte, dass sie auch deshalb zur Beerdigung gekommen war, um Trost für sich selbst zu finden. Sie erzählte, dass ihr erstes Kind vor kurzem gestorben war. In ihren Armen trug sie ein wunderschönes kleines Mädchen. Ich lehnte mich vor, um ihm ins lachende Gesicht zu schauen, und ich fragte die Mutter nach dem Namen des Babys. Schnell und freudestrahlend sagte sie, sie heißt Joy, also Freude. Auf Kummer folgt immer die Freude. Sie gab mir Zeugnis. Ich konnte sehen, dass sie ihren Frieden und ihren Trost von der einzigen verlässlichen Quelle empfangen hatte. Nur Gott kennt unser Herz, deshalb kann eigentlich nur er sagen, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich kann mir ihre Freude und den vorangegangenen Kummer nur vorstellen. Der Herr aber, der sie liebt, weiß alles. Ich weiß nur teilweise, wie sehr er sich immer wieder freut, wenn sie als seine Jüngerin ihm dabei helfen, einem der Kinder des himmlischen Vaters ein bisschen Frieden und Freude zu ermöglichen. Ich gebe Zeugnis, dass der Herr uns, jeden seiner Jünger, aufgefordert hat, einer des anderen Last zu tragen. Wir haben es versprochen. Ich gebe Zeugnis, dass der Herr die Macht des Todes durch sein Sühnopfer und seine Auferstehung gebrochen hat. Ich gebe Zeugnis, dass der lebendige Christus denen den Heiligen Geist, den Tröster, sendet, die zu trösten auch wir versprochen haben. Sie und ich können die Wahrheit der Inschrift auf der Anstecknadel meiner Mutter bezeugen, die sie mehr als 20 Jahre als Mitglied des Hauptausschusses der FAV trug. Darauf stand, die Liebe hört niemals auf. Ich verstehe immer noch nicht die volle Bedeutung dieser Worte, aber ich habe einen kleinen Eindruck davon erhalten, als sie sich den Bedürftigen zuwandte. Die Heiligen Schriften lehren uns diese Wahrheit: Die Nächstenliebe ist die reine Christusliebe. Seine Liebe hört niemals auf. Und wir werden im Herzen niemals aufhören, das Bedürfnis zu verspüren, mit den Trauernden zu trauern und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen. Auch wird der Frieden, den er uns verheißen hat, uns nie verlassen, wenn wir anderen an seiner Stadt Gutes tun. Als sein Zeuge danke ich Ihnen, dass Sie dem lebendigen Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist, dem Tröster, so gut dabei helfen, die müden Knie zu stärken und die herabgesunkenen Hände emporzuheben. Ich bin von ganzem Herzen für die Frauen in meinem Leben dankbar, die mir als wahre Jüngerinnen Jesu Christi geholfen und mir Gutes getan haben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our Father who art in heaven.
Unser Vater im Himmel, wir treten als Töchter deines Reiches vor dich. Unsere Herzen sind von Dank erfüllt für den Heiligen Geist und die Eingebungen, die wir während der inspirierten Botschaften der Allgemeinen Schwesternversammlung empfangen haben. Vater, wir danken dir für deinen Sohn und für die erlösende und helfende Macht seines Sühnenopfers. Wir bitten dich, dass wir in Verständnis und Mitgefühl vereint sein können, sodass wir die trösten, die des Trostes bedürfen. Vater, bitte hilf uns, dass wir Verfechterinnen der Familie, der Ehe und des Zuhauses sein können und ein rechtschaffenes Zuhause schaffen. Bitte hilf uns, dass unser Zuhause stets von deinem Geist erfüllt ist. Wir bitten dich auch, dass wir die Liebe unseres Heilands spüren, wenn wir uns versammeln und mit dir und deinem Sohn eins sind. Wir bitten dich demütig um diesen Segen, Vater, im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.